Wir sind am Anfang von Chumash Schmott und damit auch am Anfang in der Parascha Schmott. Und wir erinnern uns ja, dass wir letzte Woche, wie wir am Ende von Bereschit stehen geblieben sind, wir gesehen haben, dass einerseits das Volk Israel aufgestellt ist in Form der 12 Stämme, also die 12 Söhne Jakobs als die Urväter der 12 Stämme, und andererseits aber dieses neu entstandene Volk in Ägypten festgesteckt ist. Und wir werden jetzt also in Chumash Schmott die Frage haben, wie kommen wir aus Mitzrayim wieder raus. Wenn man sich überlegt, was ist so ein bisschen das große Thema von Chumash Schmott an sich, weil wir haben ja gesagt, jedes der 5 Chumashim hat so ein bisschen ein Thema, einen roten Faden, dann ist es natürlich der Auszug aus Ägypten. Man kann es aber auch so sehen, dass man sagt, dass der Auszug aus Ägypten ja natürlich nur die Vorbereitung ist für die Gabe der Tora am Berg Sinai. Also es gibt in verschiedenen Kommentaren, wenn Kommentare eine Einleitung zu Chumash Schmott schreiben, verschiedene Gewichtungen, welchen Teil sie mehr betonen. Es ist aber jedenfalls das Buch, das von der Erlösung und der Befreiung handelt aus Mitzrayim, das ist klar. Und jetzt sind wir aber noch mittendrin und es ist die Frage, wie kommen wir dazu, aus Ägypten befreit zu werden? Bekanntlich braucht es dazu einen gewissen Herrn namens Moshe Rabbeinu und der muss erst einmal geboren werden. Und im Grunde ist das das, wovon diese Parascha jetzt handelt. Und wir haben in Parashat Shmot sehr viele Highlights. Und ich habe, wie ich vorbereitet habe, natürlich überlegt, was mache ich, weil alles werde ich nicht besprechen können. Wir werden uns nicht allzu ausführlich mit der Geschichte beim Dornbusch beschäftigen, weil sich das schlicht und einfach nicht ausgeht, weil sonst hätten wir alles andere nicht mehr, sondern wir werden uns ein bisschen anschauen, die Personen, die Moshe Rabbeinu möglich machen. Die sind nämlich eigentlich jetzt sehr bedeutend und ein bisschen die Hauptpersonen auch in unserer Parascha, abgesehen von Moshe selbst. Fangen wir an. Ich werde versuchen, den Text auch auf dem Bildschirm zu tun, weil ich habe es ja ganz gerne, wie ihr wisst, dass man auch Absätze im Text erkennen kann. Einige von euch haben das schon mindestens 10-mal von mir gehört, aber da in der Zwischenzeit auch neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazugestoßen sind, sage ich es jetzt zum 11. Mal. Es ist beim Tora-Lernen immer sehr, sehr wichtig, dass wir nicht uns irre leiten lassen von den modernen Kapitelnummerierungen. Die haben nicht unbedingt was zu bedeuten, sondern sind einfach eingeführt worden, weil sie praktisch sind. Sondern für uns ist relevant, wo in einer Tora-Rolle ein Absatz ist. Also, wenn man einen Tanach hat, wo diese Absätze auch markiert sind, dann sieht man auf der Seite den Absatz im Text. Und diese Dinge zu beachten ist relevant. Wenn man Chumashim hat, wo die Absätze nicht im Layout gemacht sind, hat man meistens ein Pei für eine Parasha Ptucha, für eine offene Parasha, also es kommt ein neuer Absatz, oder ein Samech für eine Parasha Stumah, wo nur eine kleine Lücke im Text ist. Und das ist die eigentliche Strukturierung, die wir im Text haben. Und darum habe ich uns den Text jetzt auch ein bisschen aufgemacht, damit wir daran entlang gehen können. Weil, wie gesagt, in der Parasha sich sehr viel tut, überspringe ich gleich einmal den ersten Absatz. Es sind die Schmott der Bnei Israel, die nach Ägypten gekommen sind, und wir erfahren noch einmal die Liste. Warum erfahren wir das noch einmal, wenn wir das längst schon wissen? Wir sehen hier, die Leute werden mit Namen genannt, und wir haben das schon sehr oft erkannt in Chumash Bereshit, dass es einen Unterschied macht, ob eine Person einen Namen hat, der auch genannt wird, oder ob kein Name genannt wird. Also es wird diesen Namen eine Bedeutung gegeben damit, dass sie hier noch einmal genannt werden. Und ihr seht am Ende von Vers Zayin, am Ende des 7. Verses, seht ihr so ein kleines Pei. Da ist jetzt ein Absatz aus, beziehungsweise wer einen Tanach mit Absätzen hat, da ist also auch ein Absatz. Und jetzt kommen wir zu einem Herrn, über den schon gesprochen wurde, aber diesmal interessiert er uns sozusagen wirklich und nicht nur zu Zwecken des Pilpul. Vayakam Melech Chadash al Mitzrayim. Es ist ein neuer König aufgestanden über Ägypten. Asher lo yada et Yosef, der den Josef nicht kannte. Und hier geht jetzt eigentlich die neue Handlung los. Ein neuer Pharao, warum nicht? Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, eine Anmerkung zu machen zu einer Frage, die immer ein bisschen im Hintergrund schwebt, wenn man sich mit der Geschichte des Auszugs aus Ägypten beschäftigt. Wir haben es wahnsinnig gerne, uns vorzustellen, dass wir gerne wissen würden, welcher Pharao ist der Pharao des Auszugs aus Ägypten. Ein bisschen was weiß man über die ägyptische Geschichte aus der Antike und in der Zwischenzeit ist durch viele archäologische Funde und mehr als 100, 150 Jahre ägyptologischer Forschung vieles bekannt. Und man will natürlich die Frage stellen, welcher Pharao ist das jetzt? Ist das jetzt Ramses II.? Ist das jetzt Echnaton? Ist das jetzt, welcher Typ ist das jetzt? Es ist natürlich heikel, weil so genaue Datierungen haben wir nicht. Es gibt eine sehr verbreitete Theorie, die ich für richtig halte mittlerweile, dass Ramses II. Der Pharao des Auszugs aus Ägypten ist. Diese Theorie basiert in der allgemeinen wissenschaftlichen Wahrnehmung oder auch in populären Texten darauf, dass es eine berühmte Inschrift gibt, unter dem Pharao, der nach Ramses II. Gelebt hat, ein giswisser Merenptah. Da gibt es eine Stele mit einer Inschrift, wo drauf, wo drauf steht, dass Hebräer im Land Knaaan eindringen, die dort irgendwelche Unruhe stiften. Und das ist also ein eindeutiger Hinweis, dass wir da schon dabei waren. Und so kommt man auf diese Epoche. Ich habe relativ lange gezögert, dieses Indiz zu stark zu bewerten, weil meines Erachtens gibt das eine Grenze an, ab wann man weiß, dass Hebräer im Land waren, aber es gibt natürlich kein genaues Datum an, dass das genau die Zeit des Auszugs oder die Zeit der Landnahme gewesen wäre. Es kommt natürlich bei all diesen Spekulationen immer dazu, dass wenn Wissenschaftler diese Spekulationen machen, sie nicht unbedingt die Tora besonders ernst nehmen, meistens von einer christlichen Lesart des sogenannten Alten Testaments ausgehen und das sowieso alles nur für Legenden halten und dadurch der Spielraum, was man sich alles ausdenken kann, größer wird als den, den wir haben, wenn wir den Text der Tora auch ernst nehmen. Ich bin von der These dann überzeugt worden, weil es gibt ganz etwas anderes. Es gibt etwas extrem Spannendes. Es gibt im Buch Josua eine Sonnenfinsternis, im 10. Kapitel von Josua. Und diese Sonnenfinsternis kann man sehr genau datieren. Das können Astronomen heute ganz genau ausrechnen. Und da gibt es ein ganz präzises Datum. Und wenn wir wissen, Josua beginnt die Landnahme 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Also ich brauche nur gute 40 Jahre runterrechnen und bin beim Auszug aus Ägypten. Und siehe da, man kommt tatsächlich in diese Epoche von Ramses II. Hinein, wenn. Und da ist jetzt der kleine Haken. Wenn wir davon ausgehen, dass der heutige Stand der ägyptologischen Forschung in seinem Mainstream auch stimmt. Weil das Problem auf der anderen Seite ist nämlich, dass die Ägyptologie große Probleme hat, ihre Datierungen wirklich genau zu machen. Man weiß über Pharaonen, welcher Pharao vorher, welcher Pharao nachher war. Man weiß, dass im 5. Jahr des Pharao Ramses II. Diese Schlacht stattgefunden hat. Aber welches Jahr war das jetzt genau, wann der überhaupt geboren ist oder regiert hat, darüber sind ja oft die Quellen nicht klar. Also es wird in der Ägyptologie noch ganz, ganz viel über Datierungen diskutiert und darum muss man da eine Einschränkung machen. Was ist, wenn in 20 oder in 30 Jahren die ägyptische Geschichtsschreibung ganz anders ausschaut? Da kommen wir woanders raus. Also das als Hinweis, dass man hier sehr aufpassen muss. Wir wissen aber etwas aus der Tora. Wir wissen etwas aus der Tora, nämlich, dass Moses und Aharon zum Pharao gehen. Das werden wir in der Parascha der nächsten Woche haben, wenn Moses 80 Jahre alt ist. Das heißt, wenn wir jetzt eine Geschichte haben, wo Moshe Rabbeinu erst geboren werden muss, dann ist es klar, dass wir 80 Jahre früher sind. Und wir sprechen bei den Pharaonen, die wir im Tanach haben, nicht immer von derselben Person. Das sind verschiedene Pharaonen, das ist eindeutig. Es hat kein Pharao so lange regiert, dass sich das ausginge, das ist eindeutig. Also wir sind hier vielleicht ein paar Jahrzehnte vor der Herrschaft von Ramses II. Und man kann dann sich überlegen, auszurechnen, welcher genau das ist. Das ist möglich, aber wie gesagt, mit gewissen Vorbehalten. Warum erzähle ich das Ganze? Es ist schon so, dass wenn wir uns ein Bild machen, wir wollen uns ja auch ein Bild machen, weil was sind die Verhältnisse in diesem Ägypten, das uns hier beschrieben wird? Wenn wir ein bisschen einen Hintergrund wissen, was das für eine Kultur war, was das für ein politisches System war, dann verstehen wir auch die Geschichten ein bisschen besser. Das schadet ja nicht. Und wenn wir das machen wollen, dann ist es natürlich sinnvoll zu schauen, was ist plausibel und was ist nicht plausibel. Und wir sind jedenfalls in dieser Zeit, die jetzt beschrieben wird, am Ende von Bereschit, am Anfang des Buches Schmott, im sogenannten Neuen Reich, der ägyptischen Geschichtsschreibung der Pharaonen. Wir sind in der sogenannten 18. bis 19. Dynastie in dieser Gegend. Und was ich zum Beispiel nicht so gern habe, auch wenn ich es nicht verhindern kann, dass es geschieht, wenn es zum Beispiel in Kindergeschichten dann Illustrationen gibt, wo die Kinder Israels die Pyramiden bauen. Weil das ist immer nämlich mehr als ein Jahrtausend daneben, weil das war Altes Reich. Also in dem Sinn ist es auch nicht ganz egal. Das als Exkurs über den Melech Chadasch. Wir lassen jetzt offen, wer er war. Manche Kommentare fällt hier auf, dass hier steht, Vayakam Melech Chadasch, es ist aufgestanden ein neuer König, und meinen, das war ein König, der hat sich irgendwie gewaltsam zum König gemacht. Der wurde nicht König durch Erbe, sondern er hat sich erhoben als König. So etwas kann passieren, das ist im Laufe der Geschichte vorgekommen. Es kann aber auch einfach sein, dass das. Und der Aba Banel, wie lehnt diese Lesart zum Beispiel ab und sagt, Vayakam ist ein ganz normales Wort für ein König ist aufgestanden. Es kann ohne weiter sein, dass das ein völlig legitimer Herrscher war, der deshalb Pharao wurde, weil sein Vater der vorige Pharao war, und der hat jetzt einfach nur eine andere Politik. Was wir in jedem Fall haben, ist ein starker Politikwechsel. Wir kriegen jetzt einen Pharao, der macht eine andere Politik als vorher. Sowas kommt auch in der Geschichte vor, das kennt man, sowohl im alten Ägypten kennt man es, man kennt es auch in moderneren Zeiten, dass irgendein Regime eine frühere Autorität völlig auslöschen will aus der Geschichtsschreibung und so tut, als hätte es die gar nicht gegeben, weil die neue Macht andere Verhältnisse schaffen will. Und einen solchen Melech Chadasch haben wir jetzt. Mir ist aufgefallen, dass wir manchmal im Chumash stehen haben, Paro, das heißt meistens, meistens ist der Pharao einfach Pharao, und manchmal steht Melech Mizraim. Und ich habe noch nicht ganz durchschaut, was der Unterschied ist. Eindeutig ist es dieselbe Person, also nach dem einfachen Wortsinn, nach einem Pschat ist gar kein Unterschied. Melech Mizraim, der König von Ägypten, ist der Pharao. Aber die Tora schreibt nicht zufällig Melech Mizraim, wenn sie auch Pharao schreiben könnte. Also wieso steht manchmal Melech Mizraim und manchmal Paro? Es scheint mir so zu sein, dass Pharao mehr der Begriff ist, der den Pharao als Regierungschef darstellt. Man weiß aus der alten ägyptischen Geschichte, dass der Begriff Paro ursprünglich eigentlich den Königspalast bedeutet hat und dann für die Regierung verwendet wurde. Also so wie wir sagen, jemand redet mit dem Weißen Haus. So ist das entstanden. Und Pharao ist also eher der oberste Regierungschef, der für sein Land irgendetwas will. Der will, dass die Verwaltung funktioniert, der will, dass das System, die Wirtschaft in seinem Land funktioniert, damit die Oberschicht zu essen hat und so weiter. Während Melech ist ein König, dem es darum geht, seine Herrschaft zu festigen. Und das könnte hier ganz gut passen, weil dieser Melech Chadasch, dieser neue König, hat Sorge um seine Herrschaft. Was ist los? Er will den Josef nicht kennen. Kommentare sind sehr einig, dass das überhaupt nicht heißen muss, dass er nicht wüsste, dass es Josef gegeben hat, sondern dass das einfach, er will den nicht kennen. Aus irgendeinem politischen Grund will er gewisse frühere Machthaber nicht in seinem Bild haben. Wie gesagt, kam in der Geschichte vor. Man kennt das ja auch aus moderneren Zeiten, wenn wir denken in der Sowjetunion, wie irgendwann einmal alle Fotos retuschiert werden musste, damit Trotzki nicht mehr drauf ist. So haben auch Pharaonen in manchen Königslisten ein paar ihrer Vorgänger ausgelassen oder die Reliefs, die Vorgänger dargestellt haben, wieder ausgehauen aus den Tempelfassaden. Also so etwas können wir uns ja vorstellen. Das ist nicht schwer. Und der sagt jetzt zu seinem Volk, Vayomer el Amo, Hine, Am Bnei Israel, dieses Volk der Bnei Israel, Rafe Atzume Mimeno. Dieses Volk der Bnei Israel, das ist groß und stärker als wir. Es kann nicht heißen, dass die Bnei Israel mehr sind als die ägyptische Bevölkerung. Das geht sich nicht aus. Aber irgendwie ist ihm dieses Volk zu groß und gefährlich. Er macht ausdrücklich einen Unterschied zwischen seinem Volk. Er spricht zu seinem Volk und das andere Volk der Bnei Israel, die sind zu groß. Es könnte natürlich sogar sein, dass dieser Pharao selbst einer Volksgruppe angehört, einer spezifischen Schicht angehört, die er mit seinem Volk anspricht. Und da kommen diese Bnei Israel und machen irgendwie, stellen irgendwie eine Gefahr dar. Und jetzt kommt, wenn man so will, der erste Fall von Antisemitismus in der Tora, nämlich er sagt, lasst uns listig sein, Hava Nitrakma, lasst uns listig sein, von Chacham Weise, aber das meint hier listig sein, nämlich, was könnte sein? Die könnten sich vermehren, die könnten zu einem Krieg rufen, sie könnten sich unseren Feinden anschließen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ausziehen. Wenn man sich diesen Satz genau anschaut, fällt einigen Kommentaren auf, dass sich das ein bisschen widerspricht. Also man kann entweder Krieg führen oder davonlaufen. Wenn sie aus dem Land ausziehen, dann führen sie nicht Krieg. Beides gleichzeitig geht relativ schlecht. Und darum sehen das manche als so ein Beispiel für wie so populistische Ansagen funktionieren. Also wenn jemand sagt, in modernen Verhältnissen, die Ausländer sind zu faul zum Arbeiten und die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, dann geht auch beides gleichzeitig nicht. Und der Pharao macht hier im Grunde das. Und in dem Sinn ist das so ein antikes Paradebeispiel, das erste, das wir kennen in der Geschichte, für eine antisemitische Argumentation. Er bringt alles, was ihm einfällt, alles, was man sagen kann. Die könnten davonlaufen, dann haben wir die Sklaven nicht mehr. Die könnten, Sklaven sind sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, dann haben wir die Arbeitskräfte nicht mehr. Die könnten Krieg machen, aber beides gleichzeitig geht ja gar nicht so gut, sondern er holt alles aus der Schublade, was man argumentieren kann. Also das muss ja nicht ganz ernst gemeint sein, sondern das ist eher die Propaganda, die er macht. Und jetzt kommt der Versuch, man setzt über Israel Steuereintreiber. Und dann sollen sie auch arbeiten. Sie bauen die Vorratsstädte für den Pharao, die Städte Pitom und Ramses. Übrigens, diese Orte auf einer ägyptischen Landkarte zu suchen, ist auch nicht so einfach, weil Ramses hießen sehr viele Orte. Also das hilft uns auch nicht weiter, wenn wir versuchen, genauer zu datieren. Jedenfalls haben wir hier einige Schritte. Zuerst einmal sollen sie doch Steuern zahlen, na gut. Und dann werden sie auch gezwungen zu arbeiten und müssen Zwangsarbeit machen. Also es geht nicht alles an einem Tag, sondern das entwickelt sich schrittweise. Und der Gedanke ist, man unterdrückt sie so viel, man lässt sie so harte Zwangsarbeit machen, dass sie davon früher sterben und weniger werden. Aber, übrigens kannte man das sehr gut bei den Nazis, diese Strategie. Aber was passiert? Je mehr sie unterdrückt werden, umso mehr vermehren sie sich. Also die Rechnung ist nicht aufgegangen. Die Ägypter versuchen, die Bnei Israel mit Befarech zu arbeiten zu lassen. Dieses Wort Befarech kennen wir aus der Pesach Haggadah, dort wird es auch ausgelegt, nämlich es gibt verschiedene Erklärungen, aber in irgendeiner Weise eine Arbeit, die vielleicht sinnlos ist, eine Arbeit, die besonders unangenehm ist. Also sie versuchen alles, aber es funktioniert nicht, sondern die werden nicht weniger. Und dann kommt die Geschichte mit den Hebammen. Hier ist übrigens jetzt kein Absatz. Das ist das, worauf ich hinaus wollte, wenn wir uns die Absatzeinteilungen anschauen. Dieser Absatz, man könnte meinen, jetzt kommt eine neue Geschichte, nämlich die Geschichte mit den Hebammen. Aber das gehört zusammen. Der gemeinsame Nenner in diesem Absatz ist, dass der Pharao eine Strategie sucht, diese Bnei Israel, dieses neu entstandene Volk, diese Volksgruppe, die er da hat, irgendwie zu dezimieren. Und der erste Teil hat nicht ganz funktioniert. Jetzt versucht er mit den Hebammen zu sprechen. Und wir kennen die Geschichte. Er sagt zu den Ägypten, zu den Hebammen der Hebräerinnen oder zu den hebräischen Hebammen. Man kann das verschieden lesen. Man kann sagen, das sind die Meyaldot ha-Ivriot, die Meyaldot ha-Ivriot, die hebräischen Hebammen. Da müssen sie jüdisch sein. Oder man kann, wie wir schon gehört haben, auch lesen, das sind die Mealdot ha-Ivriot, die Hebammen der Hebräerinnen. Dann sind es ägyptische Frauen, die für die Hebräerinnen zuständig sind, Hebammen zu sein. Wir haben gesehen, dass zwar sehr, sehr verbreitet ist die Annahme, dass es sich um jüdische Frauen hier handelt und dass es diesen Midrasch gibt, dass Schifra und Pua Jochebed und Miriam gewesen sein können. Das ist ein Midrasch, den Rashi bringt. Eben Esra, auch, nein, Entschuldigung, nicht eben Esra, der Abarbanel und der Malbim gehen nach der Richtung, dass es sich um ägyptische Hebammen handelt. Also beide Interpretationen sind auf dem Markt. Alle sind sich eigentlich einig, dass es sich nicht ausgeht, dass das nur zwei Frauen waren, die Hebammen bei einer so großen Zahl von Menschen waren. Wir reden gerade davon, dass sich diese jüdische Volksgruppe die ganze Zeit so viel vermehrt. Und dann haben wir gerade mal zwei Frauen. Also möglicherweise sind es die zwei leitenden Persönlichkeiten, die dann umsetzen müssen, dass das allen anderen ausgerichtet wird. Oder es gibt auch die Sichtweise, der Abarbanel bringt das, dass Schifra und Pua zwei Berufsbezeichnungen sind. Also es waren viel, viel mehr Hebammen, aber es gab eine Hebamme, die sich mehr darum gekümmert hat, dass das Kind gesund aus der Bauch der Mutter rauskommt. Und es gab eine zweite Hebamme, die sich darum gekümmert hat, der Mutter zu helfen. Und die eine war Schifra und die andere war Pua. Dann sind das Berufsbezeichnungen. Und in Wirklichkeit gab es viel, viel mehr als die zwei, aber jede war eine Schifra und eine Pua. Oder es waren die zwei Chefinnen-Hebammen, die Obersten waren über die ganze Hebammengewerkschaft und die hießen dann halt so. Jedenfalls ist klar, was der Pharao will. Er will das jetzt unauffällig lösen. Er will, ohne dass es bemerkt wird, sagen, die sollen die Buben umbringen. Und will nicht, dass das publik wird. Das könnte eine Erklärung sein, warum hier nicht Pharao steht. Weil als Pharao würde er offen auftreten. Er tritt ja auf als Melech Mizraim. Er kann als Herrscher sich das richten, dass er sich diese Frauen sucht, ruft und mit ihnen bespricht, passt sie mal auf, mein Befehl ist, dass er das und das macht. Und das geschieht unauffällig. Und wenn er ist schließlich der Herrscher, wenn er da nicht pariert, dann passiert irgendwas. Die haben keine Chance zu widersprechen. Sie widersprechen ja zunächst auch nicht, sondern sie tun es nicht. Das ist sehr, sehr heldenhaft von diesen Frauen. Egal, ob wir jüdische Frauen oder ägyptische Frauen annehmen, das ist durchaus heldenhaft von diesen Frauen, dass die hier einen stillen Widerstand leisten. Und sie leisten nicht nur einen passiven Widerstand in der Form, dass sie es nicht tun, sondern es gibt diesen berühmten Stelle hier. Sie machen es nicht so, wie der König von Ägypten es gesagt hat. Vatechayena et hayeladim. Und sie lassen die Kinder am Leben. Jetzt kann ich das nach einfachen Worten so lesen. Sie machen nicht, was der König gesagt hat. Sie lassen die Kinder am Leben. Sie haben die Babys nicht umgebracht. Passt. Aber es fällt natürlich auf, dass das ein bisschen überflüssig ist, wenn schon gesagt wurde, sie machen nicht, was der König gesagt hat. Wieso steht da noch einmal, sie lassen die Kinder am Leben? Das wissen wir schon. Oder ich müsste nicht sagen, sie machten nicht, was der König gesagt hat. Eins von beiden, ja? Also gibt es diesen Midrasch, den auch Rashi bringt, dass sie extra sich bemüht haben, die Babys auch noch zu pflegen nach der Geburt, um sie gut zu ernähren, damit sie ja durchkommen. Also sie haben das Gegenteil gemacht. Sie haben nicht nur nicht gemacht, was der Pharao gesagt hat, sie haben das Gegenteil gemacht. Und dann haben sie eine geschickte Ausrede, nämlich wie der König sie zur Rede steht, das ist wieder Melech Mizraim, wie der König sie zur Rede stellt, wieso habt ihr da die Kinder am Leben gelassen? Da sagen sie dann übrigens interessanterweise zum Pharao, also ihre Antwort ist offensichtlich eine offiziellere, die kann öffentlich sein, die kann eingegeben werden per Dokument in den Palast an den Pharao. Die hebräischen Frauen, die sind halt nicht so. Die sind nicht so wie die hebräischen Frauen, sondern die sind wie Tiere, wie Chayot. Und bevor die Hebamme zu ihnen kommt, haben die schon geboren. Also die reden sich raus. Wir können leider nichts machen. Das ist natürlich eine geschickte Art, sich rauszureden. Ich glaube, dass hier eine Doppelbedeutung bei dem Wort Chayot drinnen liegt. Chayot heißt Tiere im Sinn von wilde Tiere, die nicht domestizierte Tiere sind, sondern Tiere, die in freier Wildbahn leben, sind Chayot. Chayot heißt aber ganz wörtlich nichts anderes als lebendige Lebewesen. Also hier ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Anspielung darauf, dass diese Frauen meinen, wir bleiben am Leben, lieber Pharao. Das klingt für mich da ein bisschen zwischendurch. Übrigens kennen wir ja im Tanach immer wieder, dass es in einem Absatz oft so etwas gibt wie ein Leitwort. Und wir haben das, glaube ich, hier durchaus, dass dauernd von Yeladim, von Kindern die Rede ist. Und auch die Meyaldot, die Hebammen, haben ja im Hebräischen die Wurzel Yelet. Die Frau, die bewirkt, dass das Kind rauskommt. Also die Wurzel Yalat kommt hier dauernd vor, entweder in der Form, dass sie die Kinder am Leben lassen. Sie lassen die Kinder am Leben, Vatichayena et hayeladim, oder sie sind Meyaldot, wo auch die Wurzel Yelet drinnen steckt. Also das Thema hier ist, es gibt viele jüdische Kinder. Der Pharao kann machen, was er will. Es gibt diese Kinder. Und dann kommt der berühmte Befehl des Pharao, wo übrigens wieder das Wort Kinder vorkommt oder geboren, Yelet, die Wurzel Yelet vorkommt. Kol ha-ben ha-yilot, jeder Sohn, der geboren ist, hier haben wir wieder die Wurzel Yalat. Kol ha-ben ha-yilot, jedes Kind, das geboren, jeder Bub, der geboren wird, soll man in den Fluss werfen, ve-chol ha-bat techayun, und jedes Mädchen am Leben lassen. Das mit dem Mädchen am Leben lassen wird natürlich allgemein so verstanden, dass die Erwartungshaltung ist, dass die Mädchen können sich dann ägyptische Männer nehmen und mit diesen Mädchen Vergnügen haben, und die mit denen, für die haben wir schon Verwendung. Man kann hier vielleicht sogar ein kleines bisschen an die Dienergeschichte denken, die wir hatten. Da ging es auch darum, über eine Frau, die man gefangen genommen hat, den Stamm zu unterdrücken. Und hier geht es auch darum, na, eure Mädchen, die können wir brauchen, aber sonst wollen wir euch bitte nicht zu mächtig haben. Und hier sehen wir wieder einen Absatz, hier sehen wir, dass es weitergeht. Kapitel 2. In dem Fall stimmt das, dass hier auch wir im Text einen Absatz haben. Was passiert als nächstes? Der nächste Absatz handelt davon, dass jetzt nicht nur viele Kinder geboren werden, das war der letzte Absatz, sondern jetzt erfahren wir, dass Moses geboren wird. Und wir erfahren in diesem Absatz nicht nur, dass Moses geboren wird, wir erfahren in diesem Absatz auch, wie er heranwächst. Das ist ein relativ langer Absatz, der wird gehen bis zum Vers 2,22, wo wir nicht nur haben die Geschichte, dass Moses geboren wird, dass seine Mutter ihn in den Fluss gibt, in dem Körbchen, dass die Pharaonentochter ihn rausholt, sondern wie wir auch haben, wie Moses aufwächst, bis zu der Flucht des jungen Moses aus Ägypten heraus. Also wenn ich diesem Absatz eine Überschrift geben will, dann ist das jetzt Kindheit und Jugend von Moschee. Zunächst einmal muss er geboren werden, und wir kennen diese berühmte Geschichte, dass seine Mutter, übrigens, wir wissen aus anderer Stelle in der Tora, dass seine Mutter Jocheved heißt, aber hier kommt sie nicht mit dem Namen vor, hier ist es einfach so, sie ist die Mutter dieses Buben. Sie macht, nachdem sie das Kind nicht mehr verbergen kann, macht sie ein Körbchen, das sie auf den Fluss gibt. Also auf diese Art kann sie sagen, wenn die ägyptischen Nachbarinnen nachfragen, was ist denn mit deinem Baby jetzt? Ich habe das in den Fluss gegeben. Nur, ja, da ist halt ein Körbchen dazwischen, das er nicht gleich ertrinkt. Ist selbstverständlich eine höchst riskante Aktion, die, wo keinesfalls gesagt ist, dass das gut gehen muss. Aber sie tut sozusagen, was sie tun kann. Ich glaube, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, müssen wir eigentlich sagen, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, selbst wenn wir annehmen, einen ruhigen Nebenarm im Nildelta, wo das Wasser keine starke Strömung haben muss und so, also trotzdem ein Baby in einem Korb in einen Fluss aussetzen, ist jetzt nicht das, wo wir statistisch betrachtet eine hohe Überlebenschance sehen. Aber sie tut, was sie tun kann. Sie tut das, was irgendwie möglich ist. Es gibt die Ansicht, dass, weil sie gesehen hat, in Vers 2 steht das, weil sie gesehen hat, dass an ihm irgendetwas Besonderes ist. Sie sieht, dass er gut ist. Möglicherweise hat sie das Gefühl, es ist besonders wichtig, ihn zu retten, oder vielleicht will sie einfach ihr eigenes Kind retten, weil eine Mutter ihr eigenes Kind retten will. Jedenfalls tut sie das eigentlich ein bisschen gegen eine vernünftige Logik, aber sie versucht, was sie halt machen kann, und was Besseres ist nicht da. Wir wissen, dass die Schwester mitschaut, was da eigentlich passiert, und auch bei der Schwester ist es so, dass wir wissen ganz genau, dass das Miriam ist, aber hier steht der Name von Miriam nicht. was sich so deuten würde, dass es geht ja darum, dass Moses geboren werden muss. Und es ist sozusagen nicht so wichtig, die Persönlichkeit von Jochebed und die Persönlichkeit von Miriam als individuelle Person ist ja nicht so wichtig. Es geht ja darum, dass diese Frauen mitwirken, dass Moses überlebt. Und dann haben wir die Pharaonentochter, die übrigens auch keinen Namen hat. Sie ist nur eine Bat Paro. Ja, sie ist eine Bat Paro. Pharaonen hatten bitte reichlich Nebenfrauen, von denen sie auch Kinder hatten. Das muss jetzt keinesfalls die große königliche Gemahlin und die Hauptfrau gewesen sein, aber jedenfalls eine adelige Dame am Hof, eine Pharaonentochter, die dieses Kind findet und die sagt, sie will das Kind hier, sie lässt das von ihren Mägden holen und will das erkennt, dass es ein hebräisches Kind ist. Es gibt eine interessante Erklärung normalerweise an der Stelle, wo steht, jetzt habe ich den Satz überblättert, an der Stelle, wo steht, sie öffnet das Körbchen. Vehinen da ist ein weinender Bub. Na ist normalerweise ein Wort, das einen Buben in einem fast schon jugendlicheren Alter bezeichnet. Also das Wort Naar fällt hier ein bisschen auf. Und es gibt den Midrasch, der dann sagt, okay, Moshe hat irgendwie schon reifer, älter gewirkt als ein kleines Baby, darum steht hier Naar. Das ist ein agadischer Midrasch, der auf dieses besondere Wort eingeht. Es gibt aber auch eine Erklärung, dass dieser Naar, der hier weint, gar nicht Moshe sei, sondern sein Bruder. Wir wissen, er hat einen älteren Bruder, den Aaron. Und wenn die Schwester am Ufer stehen kann und schauen, was sich tut, dann kann ja auch ein kleiner Bub mit der Schwester am Ufer stehen und schauen, was sich tut. Und dass der Narr ist vielleicht Aaron gewesen, der weint, weil sein kleiner Babybruder wird da jetzt irgendwie genommen von der ägyptischen Prinzessin. Und davon habe die Pharaonentochter verstanden, das ist ein Kind von diesen Hebräern. Ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, es zu lesen, ist natürlich einfach, sie wusste ja von all dem Dekret. Also hat sie auch eingesehen, wenn da ein Baby im Wasser schwimmt, aha, konnte sie einfach eins und eins zusammenzählen, das ist eines von den hebräischen Kindern. Und dann kommt dieser ganz geniale Schachzug von der Schwester von Moshe. Wir wissen, dass das Miriam ist. Miriam ist ja, wie wir später erfahren, eine Prophetin geworden. Also Miriam ist ja schon als kleines Mädchen eine sehr besondere Figur und sagt zu der Pharaonentochter, hier ist sie die Schwester des Buben und sagt zur Pharaonentochter, soll ich dir holen eine von den hebräischen Frauen als Amme, die das Kind zeugen kann und fädelt auf diese Art ein, dass der Mosche von seiner eigenen Mutter gesäugt wird. Das ist natürlich besonders perfekt. Sie kriegt dafür dann sogar noch Gehalt von der Pharaonentochter, dass ihr eigenes Kind zeugt. Also das ist ein sehr, sehr guter Schachzug gewesen. Dann, nachdem sie das Baby eine Zeit lang im Auftrag und mit Lohn der Pharaonentochter gesäugt hat, kommt der kleine Mosche zur Pharaonentochter, bei der er aufwächst. Es wird ja dafür gesorgt, dass Moshe in einem Königspalast aufwächst, um zu lernen, wie Regierungsgeschäfte funktionieren, wie eine Herrschaftsform funktioniert, was ein Königspalast ist. Also das ist auch etwas, wo wir sehen, dass das ein Baustein in der Geschichte ist, dass für Moshe der Weg so bereitet wird, durch das, was der liebe Gott hier eingefädelt hat, dass Moshe so aufwachsen kann, dass er weiß, was Regierungen machen, dass er weiß, was ein Hof des Pharao ist, weil das muss er später mal wissen. Er muss sich später mal im Königspalast sehr, sehr gut auskennen. Und jetzt wächst der Mosche heran. Das ist immer noch derselbe Absatz. Alles handelt hier von Mosches Jugend und wie Mosche sich entwickelt. Und wir haben die Geschichte, wenn er größer wird, er geht hinaus und er geht zu seinen Brüdern. Er weiß offensichtlich doch, dass er von hebräischer Abstammung ist. Er geht zu seinen Brüdern und er sieht ihre Last. Vayar sivlotam, er sieht ihre Last. Vayar ish mitzri. Und er sieht, wie ein Ägypter einen Hebräer schlägt. Und Mosche greift hier ein und tötet diesen Ägypter, vergräbt ihn und das Ganze scheint soweit unbemerkt vonstatten gegangen zu sein. Im Nachhinein erfahren wir dann das nicht, denn es gibt einen anderen Tag. Übrigens ist keinesfalls gesagt, dass das jetzt gleich hintereinander passiert. Da können Wochen, Monate, vielleicht auch ein Jahr dazwischen liegen, ja? Aber es passiert an einem zweiten Tag, an einem anderen Tag, dass zwei hebräische Menschen miteinander streiten und Mosche versucht, das zu schlichten und wird aber von dem Bösewicht, der da ist, einer von den beiden Hebräern ist der Böse in diesem Streit, zurechtgewiesen und sagt, na, willst du uns auch schlagen? Und Mosche erkennt dann, dass die Sache publik geworden ist. Der Pharao will ihn töten und Mosche muss die Flucht ergreifen. Weil Schmapparo et Tadavar, hier ist es Pharao, also die Regierung kriegt das irgendwie mit. Pharao bekommt das mit und er will den Mosche töten. Und Mosche muss daher schauen, dass er das Weite sucht. Und hier ist immer noch kein Absatz, es geht hier immer noch um die Entwicklung von Mosche. Wir haben hier aber zwei wichtige Stationen in Mosches Entwicklung gehabt. Nämlich, Mosche hat sich einmal eingesetzt, seinen hebräischen Bruder zu schützen vor einem Ägypter, der ihn schlägt. Das heißt, er hat sein eigenes Volk nach außen verteidigt. Dann haben wir gehabt, dass er sich auch versucht hätte einzusetzen, hat nicht funktioniert, aber er hätte versucht, sich einzusetzen, um zwischen zwei streitenden Hebräern zu vermitteln. Das sind also Eigenschaften, die ein Teil dessen sind, was Mosche dann sein soll. Er muss jemand sein, der sein Volk verteidigt. Er muss jemand sein, der innerhalb seines Volkes versucht, Recht zu sprechen. Also hier sehen wir, wie Mosche sich so entwickelt, dass er die Qualifikationen auch zeigt, die er später brauchen wird. Jedenfalls geht er jetzt nach Midian. Dort haben wir die berühmte Geschichte, dass Mosche den Mädchen, die wir als die Töchter von Jitro kennenlernen werden, hilft am Brunnen. Und am Ende wird das dann so ausgehen, dass nachdem er diesen Töchtern geholfen hat, er eine dieser Töchter heiratet, nämlich Zipporah. Zipporah, eine der Töchter von Jitro. Jitro ist Priester von Midian. Es gibt Kommentare, die lesen das so, dass er ein Monotheist gewesen ist. Es gibt Kommentare, die lesen das auch nicht so. Aber jedenfalls ist Jitro ein Midianiter und jetzt mal sicher nicht jemand Jüdischer. Und er hat eine Tochter namens Zipporah, die Mosche heiratet. Hier erfahren wir im Vers 21, Vayeten et Zipporah bito. Er nimmt seine Tochter Zipporah, Entschuldigung, Jitro gibt seine Tochter Zipporah dem Mosche. Und Mosche bleibt jetzt beim Jitro. Er macht ausdrücklich mit Jitro eine Vereinbarung sogar. Das ist am Anfang von Vers 21, weil Joel Moshe vereinbart mit Jitro, Lashevet Etaish, mit ihm zu bleiben. Das heißt, Moshe hat jetzt eigentlich vor, in Midian zu bleiben. Und das war's. Ja. Er war in Ägypten in seiner Jugend, hat er Zores gehabt. Und er hat sich nach Midian geflüchtet, hat eine liebe Frau gefunden, die heiratet er. Und er ist jetzt in Midian zu Hause. Das ist hier am Ende dieses Absatzes der Schlusspunkt. Für Mosche ist hier nicht klar, dass er je nach Ägypten zurückgehen wird. Das wird ihm erst klar werden am Dornbusch. Aber jetzt weiß das Mosche selbst nicht. Wir wüssten es, wenn wir nicht schon weitergelesen hätten, auch nicht. Sondern Mosche hat sich nach Midian geflüchtet und führt jetzt ein gutes Leben in Midian und das war's. Also hier ist noch nicht gegessen, was aus Mosche dann eines Tages wird. Und Mosche hat einen Sohn von der Zipora namens Gershom. Und da gibt es eine Erklärung, auf die wir noch kommen werden, für den Namen. Wieso nennt er den Gershom? Ger Haiti be'eretz Nochria. Ich war ein Ger, ein Fremdling in einem fremden Land. Jetzt ist sinnvoll, wenn wir kurz drüber nachdenken, Mosche ist wo zu Hause? Eigentlich in Ägypten. Also das fremde Land ist Midian und das nicht fremde Land wäre Ägypten gewesen, weil das Mosche ein Erz Israel zu Hause ist, ist ihm zu dem Zeitpunkt anscheinend nicht so sonderlich klar. Aber jedenfalls hat er das Gefühl, in Midian ist er als Immigrant hergekommen und er ist hier ein Fremdling, der freundlicherweise aufgenommen wurde und eine Ehefrau gefunden hat und jetzt eine Familie gründet. Aber er ist der mit dem Migrationshintergrund in Midian. Und hier bleibt der Absatz stehen. Hier bleibt der Absatz stehen. Jetzt muss der liebe Gott aber etwas machen, damit Mosche zu dem wird, was er sein soll. Halten wir jetzt schon kurz ein bisschen inne, wir werden es noch genauer sehen. Wir haben hier gesehen Geschichten von Personen, die es möglich gemacht haben, dass Mosche überhaupt überlebt hat. Und diese Personen sind erstaunlicherweise oder bemerkenswerterweise alles Frauen. Es ist einmal natürlich seine eigene Mutter, die nicht aufgegeben hat und die die Initiative ergriffen hat, sich das auszudenken mit dem Körbchen, weil man kann es ja wenigstens versuchen. Es ist seine Schwester, die schaut, dass sie das einfädelt mit der Pharaonentochter. Es sind natürlich die Hebammen von vornherein, die nicht mitgemacht haben. Ganz am Anfang der Kette sind die Hebammen, die überhaupt bewirkt haben, dass Buben geboren werden können. Dann ist es die Mutter, dann ist es die Miriam oder die Schwester und dann ist es die Pharaonentochter. Und wir haben verschiedene Persönlichkeiten. Die Hebammen sind jedenfalls eher mal nicht, also außer man sagt, Jochebed und Miriam waren Schifra und Pur, aber das ist Midrash Agadah. Also wenn wir jüdische Hebammen annehmen, sind sie wahrscheinlich jetzt irgendwelche jüdische Frauen und müssen nicht gleich aus der Familie sein. Beziehungsweise selbst wenn, dann wissen die ja noch nicht, dass später mal das Kind geboren wird. Und wenn es ägyptische Hebammen sind, haben die überhaupt nichts mit diesem Moses je zu tun, sondern das sind einfach Frauen, die sich in einer Situation, wo von ihnen etwas Falsches verlangt wurde, ein Rückgrat gezeigt haben und gesagt haben, ich mache das nicht. Und das sogar geschickt gemacht haben. Bei der Mutter und bei der Schwester ist irgendwie naheliegender, dass die durch die Familienbeziehung sich kümmern. Bei der Pharaonentochter ist es wieder erstaunlicher. Welches Motiv hat die? Eigentlich gar keines. Außer, dass die anscheinend irgendwie empfindet, dass das, was ihr Vater macht, nicht richtig ist. Oder es kann ja auch sein, also es kann eine Tochter finden, dass das, was ihr Vater macht, nicht richtig ist. Aber irgendwo empfindet sie, sie will da dieses Baby retten, weil es wäre falsch, dieses Kind nicht zu retten. Also wir haben eine ganze Menge Menschen, die übrigens alle entweder keine Namen haben oder bei Schifra und Pur ist nicht so klar, ob das wirklich der Name ist, die im Hintergrund dafür sorgen, dass Mosche überhaupt überlebt und überhaupt so weit kommt, Moses zu werden. Und man soll nicht unterschätzen, dass es also nicht immer nur den gibt, der vorne steht und dann sozusagen der große Anführer ist. Es muss ja auch die geben, die überhaupt einmal ermöglichen, dass der große Anführer wird. Und eine Person, die es auch ermöglicht, wird natürlich auch Zippora sein. Die Zippora werden wir ja gleich noch kennenlernen. Aber jetzt haben wir kurz einen anderen Absatz. Hier haben wir wieder ein P, haben wir einen Absatz, jetzt kommt was Neues. Vayhi bayamim harabim hahem. Es war in diesen vielen Tagen. Vayamot melech Mitzrayim und der König von Ägypten stirbt. Einige von euch kennen wahrscheinlich diesen berühmten Midrash, dass hier die Frage ist, stirbt der wirklich oder ist er nur irgendwie regierungsunfähig geworden? Aber nehmen wir einmal den einfachen Wortsinn, der König stirbt und die Bnei Israel seufzen von der schweren Arbeit. Das ist ein Satz, der Schwierigkeiten bereitet. Wenn dieser böse König stirbt, sollten sie vielleicht aufatmen und sagen, na Gott sei Dank ist der jetzt weg, vielleicht kommen jetzt bessere Zeiten. Aber sie seufzen von der schweren Arbeit. Es gibt agadische Midrashim, die hier einsetzen. Eine sehr interessante Erklärung habe ich beim Liziv gesehen, Naftali Zvi Yehuda Berlin, 19. Jahrhundert, Yeshiva von Wolashin. Der liest das so, dass er sagt, weil der König starb, gab es natürlich eine Staatstrauer, klar. Und da haben diese Sklaven endlich einmal frei gehabt. Und an dem einen Tag, er stellt sich einen Tag vor, übrigens in Wirklichkeit haben Staatstrauern für Pharaonen 70 Tage gedauert, aber das wusste der Liziv nicht. Der stellt sich also jetzt einen Tag vor, an dem die frei haben. Und dieser eine Tag ist für sie Gelegenheit, weil sie an dem Tag nicht arbeiten, wegen der Staatstrauer, dass sie überlegen können, was ist mit unserem Leben? Solange die mitten in dem Werkel sind, solange die mitten in dem Rat sind, dass sie jeden Tag ihre Arbeit machen, haben sie ja gar keine Zeit nachzudenken. Und jetzt an diesem einen freien Tag kommt das alles raus, wo sie überhaupt die Gelegenheit haben, zu sagen, um Gottes Willen, wie schlecht geht es uns? Und da fangen sie an, zu Gott zu rufen, dass das so nicht weitergehen kann. Das ist eine Deutung, die vielleicht ein bisschen kreativ ist, aber psychologisch sehr interessant. Jetzt, Gott hört das Rufen der Bnei Israel und jetzt ist es also Zeit, den Mosche zu schicken. Interessant ist ja übrigens sehr wohl, dass Gott hier darauf wartet, dass die Bnei Israel auch selber zu ihm rufen. Also es ist nicht nur so, dass Gott sagt, okay, heute ist das Datum, wo ich mit Moshe Rambam spreche, sondern dann, wenn die Bnei Israel auch gebetet haben, dann reagiert Gott und vorher nicht unbedingt. Das ist das, was dieser Absatz hier tut. Jedenfalls kommt dann die ganze Sache mit dem Dornbusch, die werden wir jetzt überspringen. Ihr wisst, Mosche hütet die Schafe, kommt auf diese Art weit weg und kommt zu dieser Stelle, wo er einen brennenden Busch sieht und geht näher, um sich das anzuschauen, weil der Busch brennt, aber nicht verbrennt. Er wird dann zuerst von einem Engel angesprochen, dann von Gott selbst. Mosche versteht dann, dass das der Gott seiner Väter ist, der hier mit ihm spricht. Mosche wehrt sich ganz, ganz viel. Das wäre ein eigener Schiur. Mosche meldet sich nicht freiwillig, sondern wehrt sich ganz, ganz viel, dass er doch bitte nicht der Geeignete ist und so weiter und er kann ja nicht so gut sprechen und so fort. Da gäbe es jetzt ganz, ganz viel zu analysieren, aber das wäre ein eigenes Schiur. Und im Kapitel 4 nach Vers 17 ist dieser lange Absatz, das ist natürlich eine größere Geschichte, mit dem Dornbusch dann aus. Und jetzt geht Moschee zu seinem Schwiegervater Jitro zurück. Wir wissen, dass der Jitro mehrere Namen hat. Hier heißt er zur Abwechslung wirklich mal Jitter. Hier heißt er Jitter, nicht Jitro, aber er hat mehrere Namen, das kennen wir. Und er sagt zu seinem Schwiegervater, ich möchte da jetzt zurückkehren nach Ägypten zu meinen Brüdern. Er muss das extra sagen, weil er hatte mit dem Jitro vereinbart. Das haben wir gesehen. Er hat mit dem Jitro vereinbart, dass er bei ihm bleibt. Also muss er sich jetzt extra von dem Jitro Erlaubnis holen, dass er nach Ägypten gehen kann. Er geht übrigens nicht ins Detail, also dass er den Auftrag vom lieben Gott bekommen hat, die Bnei Israel aus Ägypten zu befreien. Da verbreitet er sich anscheinend nicht, sondern er sagt, ich kehre zurück zu meinen Brüdern in Ägypten. Wir haben hier wieder, dass in diesem Absatz, der jetzt kommt, der hier beginnt mit Vers 18, so eine Art von Leitwort hat, nämlich Laschuv zurückkehren. Mosche sagt, wie Aschuva, ich werde zurückkehren, El Achai, zu meinen Brüdern. Und dann haben wir, dass er das auch tatsächlich tut. Er nimmt seine Frau und seine Söhne. Achtung, da werden wir jetzt gleich etwas zu besprechen haben. Er nimmt seine Söhne. Er hat zwei. Wir haben einstweilen nur einen kennengelernt, aber mittlerweile gibt es zwei. Im Grunde ja, warum nicht? Und die reiten jetzt auf einem Esel. Vajashav Arza Mitzrayim. Wieder, er kehrt zurück in das Land Mitzrayim. Und es ist interessant, dass hier Mitzrayim der Ort ist, wohin er zurückkehrt, aber er kehrt natürlich auch zurück zu seinem Volk. Also, es ist ja schon so auch ein bisschen etwas, dass Mosche hier eine Art von Tschuwa macht. Ich werde das noch ausführen, was ich damit meine, weil hier erfahren wir die ganze Zeit von Laschuf. Weil dann in Vers 21 wieder, und hier sehen wir, dass es ein bisschen auffällig ist. Hashem sagt zu Moshe, Belechtecha Laschuv Mitzrayma, wenn du dann zurückkehrst nach Ägypten, dann sollst du all die Zeichen zeigen, die ich dir am Dornbusch gezeigt habe. Diesen Satz könnte man auch ohne das Wort Laschuv formulieren. Also hier ist es ziemlich deutlich, dass wir schon wieder haben Laschuv. Und dann haben wir diese sehr schräge Geschichte in der Herberge. Also zunächst einmal bekommt Mosche noch Aufforderungen von Gott, was er sagen soll, wann er was machen soll, was er sagen soll. Das passt natürlich. Wenn Sie sagen, dass wenn der Pharao verweigert, dann sollst du das und das sagen. Das sind gute Anweisungen. Und jetzt kommt diese ganz komische Geschichte, die nur zwei Sätze lang ist, über die auch schon viel gerätselt wurde, Vers 24, 25. Sie kommen in die Herberge. Malon war damals nicht unbedingt ein richtiges Hotel, aber eine Herberge. Vayifgeshuhu Hashem. Und Hashem erscheint dem Mosche mit dem Wort Pagash. Pagash ist eigentlich Treffen. Okay, Mosche wird der größte Prophet aller Zeiten sein. Das ist also sozusagen das erste Mal. Das erste Mal ist es nicht. Das erste Mal war im Dornbusch, aber das ist vielleicht jetzt die erste etwas direktere Begegnung. Wir wissen, Mosche konnte mit Gott von Angesicht zu Angesicht, werden wir später sagen, sprechen. Also das muss jetzt nicht gleich, weiß Gott, was Gefährliches sein, sondern irgendwie erscheint Gott dem Mosche. Aber es geht gefährlich weiter. Vavakesh Hamito. Und er versucht ihn zu töten. Gott will den Mosche töten. Und dann haben wir Vatikachtzipora. Die Zipora nimmt jetzt einen geschliffenen Stein, ein scharfes Stück Stein, also was damals ein Messer war. Vatichrot et Orlat Benach. Und sie beschneidet die Orla, die Vorhaut ihres Kindes, ihres Sohnes, eines Sohnes. Wir wissen, es sind zwei Kinder. Vom einen wissen wir, dass er Gershom heißt, dass der andere Eliezer heißt, wissen wir hier noch nicht, das erfahren wir erst später. Aber sie beschneidet einen Sohn. Offensichtlich ist einer von denen beschnitten, der andere nicht. Vatakar-Lehrer. Und sie sagt dann diesen sehr, sehr kryptischen, schwer zu deutenden Satz: Kichatanda Mayim Atali, denn du bist ein Bräutigam des Blutes. Über diesen Satz gibt es ganz verschiedene Deutungen. Jedenfalls, was geschieht hier? Zunächst einmal sind sich alle einig, dass das Problem hier war, ein Kind war nicht beschnitten. Und bevor Mosche nach Ägypten geht, muss das erledigt werden. Ein Moses, der dazu da ist, die Bene Israel aus Ägypten rauszuführen, hat nicht ein Kind bei sich, das keine Brit Milah hat. Das kommt nicht in Frage. Ich nehme an, viele von euch kennen diese Erklärungen, dass Mosche wegen der Reise das kleine Baby, vielleicht war der Kleine noch neugeboren, das kleine Baby, den Eliezer, nicht beschnitten hat und sich dachte, wegen der Reise ist das okay, es war aber ein Irrtum, er hätte es trotzdem machen sollen, also keine böse Absicht, sondern ein Irrtum. Zipora ist die, die das richtig erkennt. Das Problem ist, dass ein Kind nicht beschnitten ist, darum will Gott den Mosche hier vernichten. Zipora ist die, die das versteht und die das Richtige tut. Es kann übrigens sein, dass Moshe hier nicht viel Möglichkeit hat, etwas zu tun, weil die Erscheinung Gottes irgendwie schon dabei ist, auf ihn so weit zu drücken, dass er vielleicht nicht mehr viel tun kann. Aber wir bemerken, Zipora ist diejenige, die die Situation rettet. Zipora ist diejenige, die versteht. Zipora ist diejenige, die das Richtige tut. Es gibt die große, große Frage, wenn Moshe zwei Kinder hat, welcher von den beiden war nicht beschnitten? Ich habe gerade die Erklärung angedeutet, die häufig gebracht wird, dass es der Kleinere war, der Eliezer. Weil da kann man sich das so vorstellen, der ist gerade erst geboren worden und darum hat man noch keine Brit Milah gemacht. Und dann ist die Aussage, dass Gott von Mosche etwas höhere Standards verlangt als von durchschnittlichen Menschen. Für einen normalen Herrn Ploni wäre das völlig okay gewesen, dass er sagt, auf der Reise machen wir lieber keine Beschneidung. Aber Mosche Rabbeinu ist Mosche Rabbeinu, der beschneidet sein Kind auch dann, wenn er unterwegs ist. Und das ist die Geschichte. Das ist eine Lesart. Die Lesart hat Schwierigkeiten. Erstens einmal ist es nicht so, dass es irgendwo steht. Es steht nirgends, dass das Kind Eliezer ist. Es kann auch der Gershom sein. Und die Lesart hat auch die Schwierigkeit, dass überhaupt nicht gesagt ist, dass der Eliezer gerade das geboren wurde und ein kleines Baby ist. Das steht ja auch nirgends. Wir erkennen hier, dass es zwei Kinder gibt, aber es steht nirgends, dass der Eliezer gerade das geboren ist. Und es ist eindeutig, dass Mosche hier nahe an seinem 80. Lebensjahr ist. Die Zipora, nehmen wir mal an, die Zipora sei viel jünger gewesen als er. Das kann ja sein. Aber selbst wenn ich sage, die Zipora sei um 20 Jahre jünger gewesen, dann ist sie jetzt auch nicht mehr jung. Weil der Mosche war jahrzehntelang in Midian. Über diese Jahrzehnte erfahren wir nichts. Aber er war aber jahrzehntelang in Midian. Jetzt, selbst wenn ich sage, dieser Gang nach Ägypten hinunter muss nicht einen Tag vor seinem Besuch beim Pharao gewesen sein, und wir erfahren in der nächsten Parasha, Mosche und Aaron, Mosche war 80 Jahre, wie Mosche und Aaron zum Pharao gehen, nehmen wir an, das ist jetzt noch das Jahr davor, aber er muss gegen 80 sein. Seine Frau kann nicht so jung sein. Jetzt natürlich, wir kennen gerade in der Geschichte der Urväter und Urmütter des jüdischen Volkes, dass da einige Frauen sehr, sehr spät ihre Kinder bekommen haben. Aber es ist nicht so auf der Hand liegend, dass der Eliezer gerade erst geboren wurde. Also es muss nicht sein. Ich muss diese Midrasch nicht kaufen. Und darum gibt es auch die andere Erklärung. Es gibt die andere Erklärung, die sagt, der nicht beschnitten war, war Gershom. Man findet einige Shiurim, die das besprechen, auf der Website von der Yeshiva von Gush Etzion. Aber man findet auch etwas dazu bei Samson Raphael Hirsch, wobei Hirsch einen eigenen Weg geht. Aber die Rabbiner in Gush Etzion, es sind mehrere, die das bringen. Es ist nicht nur Jakob Medan, es sind auch andere, die bringen einen Zusammenhang hier mit den Namen, den die beiden Kinder haben. Wir haben zwei Kinder von Moshe. Der eine, der zuerst geboren wurde, heißt Gershom, und wir haben eine Begründung bekommen für den Namen Gershom, weil Moshe gesagt hat, ich bin ein Ger, ein Fremdling in einem fremden Land. Und der andere heißt Eliezer. Eliezer Das werden wir später erfahren. Eliezer heißt wörtlich, Gott ist meine Hilfe. Und Eliezer ist ein Name, der wird erklärt, das kommt erst später im Chumash, damit, dass Gott den Mose gerettet hat vor dem Schwert des Pharao. Er ist aus einer Zeit vor einem Pharao davongelaufen, der ihn töten wollte. Also, das sind zwei völlig verschiedene Gedankenkonzepte. Gershom fühlt sich Mosche als ein Migrant in Midian, der aber jetzt vorhat, in Midian zu bleiben. Ich habe vorhin gesagt, wir haben diesen Absatz gesehen, wo er die Zipporah heiratet und wo nichts darauf hindeutet, dass Mosche aus Midian je wieder weggeht. Im Gegenteil, er macht mit Jitro eine Vereinbarung, ich bleibe da. Und bei Eliezer ist die Namensgebung, Gott hat mir geholfen. Also, welcher von beiden ist der bessere Kandidat dafür, gleich eine Brit Mila bekommen zu haben? Es kann leicht sein, dass der Gershom derjenige ist, wo Mosche dachte, ich habe mit meinem ursprünglichen Verwandten, die er sowieso nicht viel gekannt hat, weil er im Pharaonenpalast aufgewachsen ist, nichts viel zu tun. In Midian ist es nicht so üblich, anscheinend Kinder zu beschneiden, also muss ich das jetzt hier nicht machen. Und bevor Mosche aber als der Mosche Rabbeinu, der Am Israel aus Ägypten herausholen wird, nach Ägypten geht, muss das erledigt sein und muss auch dieses Kind, wo du ursprünglich dachtest, da ist gar keine besondere jüdische Zukunft mehr, muss auch dieses Kind beschnitten werden. Und interessanterweise ist Zipporah diejenige, die das versteht. Ich habe gesagt, der Kommentar von Hirsch geht auch in diese Richtung. Er bringt es aber eher so, dass er hier nicht auf die Namen bezogen liegt, sondern eigentlich auf Zipporah selbst. Also er bringt dafür auch einen Midrasch, der das sogar noch schärfer formuliert als Hirsch selbst. Es kann ja sein, dass der Jitro so eine Beschneidung nicht wollte, weil er gefunden hat, Mosche soll sich dem midianitischen System von welche Götter die immer halt hatten einordnen. Und Zipporah das vielleicht auch nicht so recht wollte aus ihrer midianitischen Erziehung und Herkunft her. Und darum wurde der Gershom schon nicht beschnitten. Und Mosche hat damals gesagt, ja, okay, passt. Und jetzt ist die Zipporah diejenige, die das aber versteht und sagt, nein, 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 nein. Damit habe ich jetzt fast meinen Mann, also nicht fast, sondern wirklich meinen Mann in Lebensgefahr gebracht. Mein Mann wird von Gott noch getötet, wenn dieses Kind nicht beschnitten ist. Und sie holt das sofort nach. Dann ist Zipporah in der Lesart von Hirsch eine, die vorher relativ stark gebremst hat, aber jetzt die ist, die sagt, um Gottes Willen, wir müssen das korrigieren. In jedem Fall ist Zipporah hier jetzt also auch eine der Frauen, die ermöglichen, dass Mosche überhaupt lebendig zum Pharao gehen kann und das alles machen kann, was er machen wird. Also wir haben gesehen, diese Parascha handelt sehr stark von den Personen, die Mosche Rabbeinu ermöglichen. Das ist übrigens auch der letzte Absatz unserer Parascha noch, nämlich, dass Aaron jetzt dem Mosche entgegenkommen soll und ihm am Berg Sinai trifft und dann Mosche und Aaron gemeinsam nach Ägypten gehen. Also Aaron gehört auch zu denen, die das Werk von Mosche möglich machen. Bei Aaron ist es aber wesentlich sichtbarer, bei den Frauen weniger. Bei Zipporah ist es besonders komplex, weil wir über diese Zipporah dann nie mehr wieder was erfahren, außer dass Mosche sich von ihr mehrmals trennt. Also Zipporah scheint auch die zu sein, die in der Lage ist, sich zurückzuziehen, wenn es halt gerade sein soll. Auch hier möchte ich anmerken, wenn wir dann zu diesen Stellen kommen werden, wo im Chumash Bemidbar darüber gesprochen wird, dass Mosche sich von Zipporah getrennt hat, um ständig mit Gott sprechen zu können. Zu dem Zeitpunkt, wo die nach Ägypten runtergehen, sind die beiden nicht mehr jung. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass die Zipporah von ihrem Mann nie was hatte. Das sind 60 Jahre, wo sie sehr wohl verheiratet waren. Aber Zipporah scheint sogar in der Lage zu sein, einerseits hier sofort etwas Radikales zu tun, um den Mosche zu retten und gleichzeitig auch in der Lage zu sein, sich zurückzuziehen, wenn es denn sein muss, weil Mosche diese Aufgabe hat. Also Zipporah ist ganz besonders die Frau, die möglich macht, dass es den Mosche überhaupt gibt, aber die anderen auch. Gut, das war jetzt ein bisschen ausführlicher. Also, worauf ich hinaus wollte mit unserer heutigen Darstellung ist, dass wir hier eine Menge Figuren vorgefunden haben in der Parascha, die einen Moshe Rabbeinu überhaupt erst möglich gemacht haben und dass wir daraus vielleicht auch ein bisschen lernen, dass es eben sein kann, dass es auch die Menschen geben muss, die man vielleicht nicht so viel sieht, also Miriam, wird dann ohnehin sehr prominent. Aber Schiffer und Pur haben keine besonderen Gesänge bekommen. Also auch Menschen, die man vielleicht nicht so sieht, sind oft die, die den einen, der vorne steht und der große Held ist, überhaupt das möglich machen. Und es gibt ja in der Gemara in Sotah und in anderen Stellen diese berühmte Aussage, dass im Verdienst von gerechten Frauen die Bnei Israel aus Mitzrayim befreit wurden. Das wird auch darauf bezogen, dass die hebräischen Frauen an sich nicht aufgehört haben, Kinder zu wollen. Aber hier haben wir ganz konkrete Personen gehabt, auf die man das natürlich beziehen kann. Gut, das war jetzt ein bisschen länger. Ich hoffe, es war interessant.